Ich bin ein Feld voller Raps, verstecke die Rehe und leuchte wie 13 Ölgemälde übereinander gelegt. So heißt das Buch mit neuen Gedichten der Autorin Ulrike Almuth-Sandig, das jetzt im Schöffling Verlag erschienen ist. Ulrike Almuth-Sandig ist bei uns im Studio. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch.
Ich bin ein Feld voller Raps. Wer spricht hier eigentlich? Also die allerkomplizierteste Frage gleich zu Anfang. Um welches Ich könnte es sich da handeln?
Das freut mich, dass Sie das fragen, weil das tatsächlich auch für mich eine interessante Frage war, die mich auch motiviert hat, dieses Buch zu schreiben. Denn ich kann es nicht ganz beantworten, weil es eine Art Untersuchung ist, die ich selber angestellt habe, als ich dieses Buch geschrieben habe. Und das Interessante ist natürlich an Dichtung eher das Fragen stellen als das Antwort geben. Und was aber dieses Ich mit bis in diesen Titel geschafft hat, ist genau diese Frage: Wer spricht eigentlich, wenn ein Gedicht gelesen wird? Ist es die Autorin oder ist es eine Figur, die sich die Autorin ausdenkt? Oder ist es der Leser oder die Leserin, wenn sie das Gedicht still liest? Für mich war dieser Gedichtband auf jeden Fall eine Art Positionsbestimmung wirklich meiner eigenen Person mit meinem Leben, mit meinem biografischen Hintergrund und meiner Gegenwart als schreibender, dichtender Autorin im 21. Jahrhundert. Und da steckt auch viel Ulrike Almuth-Sandig drin, mehr als wahrscheinlich in anderen Büchern.
Ihr Buch mit neuen Gedichten, das ist ganz und gar durchkomponiert. Es beginnt mit dem Anfangsland und endet im Niemandsland. Was ist das für eine Komposition, die auch in der Inhaltsangabe auftaucht, die Sie da gewählt haben?
Das Anfangsland ist eigentlich erst dazugekommen, als ich das Niemandsland schon hatte. Das Niemandsland ist ein Text, in dem ich mich auf Helga Nowak beziehe, in dem ich versucht habe, in ihre Rolle zu schlüpfen. Helga Nowak ist eine doch eher unbekannt gebliebene Autorin, die wahrscheinlich die einzige ostdeutsche Autorin ist, die nicht nur aus der DDR ausgewiesen wurde, sondern Zeit ihres Lebens nie einen bundesdeutschen Pass bekommen hat nach dieser Ausweisung. Dadurch, dass eben dieser Gedichtband viel mit Positionsbestimmungen und viel mit politischer Positionsbestimmung oder Positionssuche zu tun hat, war mir Helga Nowak posthum eine große Hilfe, was ihre Sprache betrifft, ihre starke, fast schnodderige, rohe Sprache, die mir geholfen hat, die eigentlich eher so perfektionistisch arbeitet, die mir geholfen hat, bestimmte Dinge wirklich auszuformulieren. Und als ich dann erstmal im Niemandsland war und der Frage nach der Positionsbestimmung, musste ich natürlich auch den Anfang finden. Ich musste erstmal in diesen Band rein. Und dieser Anfang ist tatsächlich die Frage nach dem Argen, die Frage nach dem Bösen, die uns Menschen in die Wiege gelegt ist.
Also das sind quasi schon Fragen biblischer Dimensionen, die da auftauchen, gleich zu Anfang.
Also zumindest gibt es in der Bibel viele Texte, die sich mit denselben Fragen beschäftigen, auf jeden Fall. Und gerade in diesem ersten Text kommt das Lied Dona Nobis Pacem vor und einige andere Bezüge, auf jeden Fall, ja.
Das erste Kapitel Ihres Buches heißt dann auch, ich bin ein Feld voller Raps. Und diese Zeile steht dann gleich im zweiten Gedicht Ihres Buches. Meine Freunde, versteht mich nicht falsch. So ist dann die erste Zeile in diesem Gedicht. So warnt Ihr zweites Gedicht. Ist die Gefahr, missverstanden zu werden, gerade bei Gedichten groß? Oder warum haben Sie das gleich zu Beginn gesetzt?
Die Angst des Publikums, missverstanden zu werden, ist groß. Ich finde es nicht schlimm, missverstanden zu werden, weil das fast immer Missverständnisse, die auftauchen über Gedichte, fast immer textbegründet sind. Also wenn das Publikum etwas versteht, an das ich vielleicht nicht gedacht habe, als ich es schrieb, dann hat es es deswegen verstanden, weil es irgendwie im Text enthalten ist, weil ich unterbewusst es mitgedacht habe oder weil die Sprache es mit reingebracht hat. Ich finde, dass die Frage nach dem Verständnis wird absolut überbewertet. Das Missverstehen ist eigentlich eher das, was interessanter ist und was Türen aufmacht, anstatt dass sie sich schließt, weil da auch erst ein Dialog möglich wird.
Mögen Sie uns vielleicht das erste Gedicht aus dem Kapitel »Ich bin ein Feld voller Raps« vorlesen?
Ja, das ist ein Gedicht, in dem sich der Titel versteckt, wie man jetzt gleich merken wird. Und weil sich der Titel darin versteckt, heißt es, ich bin der Schatten zum sich drunter verstecken. Und außerdem versteckt sich eine andere Autorin darin, Annette von Droste-Hülshoff, mit ihrem Gedicht »Am Turme«. Meine Freunde, versteht mich nicht falsch, wir kennen uns nicht. Ich kenne mich doch selbst nicht. Ich stehe morgens auf und weiß nicht, bin ich es? Almut? Ulrike? Wer war dieses Kind unterm Rock seiner Mutter? Ich bin die Mutter. Ich bin die Tochter. Ich bin der Schatten zum sich drunter verstecken. Ich bin ein Feld voller Raps, verstecke die Rehe und leuchte wie 13 Ölgemälde übereinander gelegt. Ich bin die Landschaft. Ich bin die Jägerin auf freier Flur, befinde mich auf dem Hochstand am Waldrand und zähle die Rehe im Feld. Freunde, seht ihr mein kurz geschnittenes Haar? Ich lasse es flattern im Winde. Ich bin ein Text, der zum Ende hin ausfranst, ein Stück nur von einem Soldaten. Seine Brauen, die Waden oder sein Galgenhumor, den er schließlich verlor, als er den Schießbefehl an eine klägliche Reihe zu junger Soldaten nicht erteilte, weil in der noch kläglicheren Reihe vor ihm eine Schwangere stand. Ich bin die Schwangere. Ich bin die Reihe von 13 Gewehren. Ich bin ein Kriegsverräterprozess. Ich bin kein artiges Kind, das darf nur heimlich lösen sein Haar und lassen es flattern im Wind. Ich bin ein Pfand, der spinnerte Wind, das himmlische Kind, und ich drehe mich um einen Turm mit hohem Balkone, auf dem eine Frau steht und still und heimlich ihr Haar löst. Aber nein, diese Frau bin ich nicht. Bin ich doch? Will ich nie wieder sein, meine Freunde. Versteht?
Man hört schon, wie wichtig es ist, Gedichte auch laut zu lesen und vorzulesen. Sie wirken dann ganz anders, viel wunderbarer und auch viel leuchtender. In diesem Gedicht kann man allerhand finden. Sie erwähnten gerade schon Annette von Droste-Hülshoff. Man findet dort auch autobiografische Spuren. Ich bin ein Stück von einem Soldaten. Das Vorbild dieses Soldaten, der einen Schießbefehl verweigert, ist das richtig, stammt das aus Ihrer Familie?
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Das bezieht sich auf meinen Großvater väterlicherseits. Ich glaube, er war Leutnant im Krieg. Er ist relativ leicht nach dem Krieg rehabilitiert worden, weil kurz vor Kriegsende er einen Prozess im Dritten Reich wegen Kriegsverrats angekündigt bekommen hat. Der hat, glaube ich, nie stattgefunden. Aber genau deswegen galt er plötzlich sozusagen als systemkritisch, was er eigentlich nicht mehr als jeder andere gewesen war. Denn wenn die Rede ist davon, dass er einen Schießbefehl verweigert hat, impliziert das natürlich, dass er sehr viele Schießbefehle auch gegeben hat.
Damit stellen Sie natürlich die Fragen an all diese Legenden, die über unsere Vorfahren erzählt werden. Da bleiben oft nur die leuchtenden Geschichten übrig, aber das Negativ-Passepartout, das sieht man manchmal gar nicht deutlich.
Genau, also es ist natürlich ein Phänomen der Kriegskinder noch stärker als der Kriegsenkel, dass die positiven Geschichten absolut dominieren. Und das ist vollkommen nachvollziehbar, weil es natürlich keine andere Möglichkeit gibt, sich den Vater zu erhalten. Aber es ist natürlich was ganz typisch Deutsches. Ja.
Es finden sich in Ihren Gedichten, wie wir gerade gesehen und gehört haben, autobiografische Spuren. Sie zitieren auch aus literarischen Urtexten, die wir alle kennen. Da sind die Märchen der Gebrüder Grimm besonders auffällig. Was finden Sie an den Märchen so faszinierend?
Ja, die haben mich jetzt wirklich viele Jahre intensiv beschäftigt, diese Märchen. Ich hatte als Kind großen Abstand zu den Märchen, weil ich sie hart und gruselig fand. Und genau diese Härte und das, was ich damals als gruselig gefunden habe, das hat mich später zu diesen Märchen zurückgebracht. Denn im Gegensatz zu anderen Märchensammlungen von Hauff oder Anderson psychologisieren sie nicht, sondern das Böse taucht einfach auf, verübt seine Tat und verschwindet wieder oder dreht sich in was Gutes. Es wird nicht begründet. In dieser Härte, die eigentlich in dem Sinne wahrscheinlich gar nicht intendiert ist, sondern also rein stilistisch gesehen, ist es ja so, dass Wilhelm Grimm diese Kinder- und Hausmärchen stark überarbeitet hat. Aus welchem Grund? Um ihre Mündlichkeit, wie er gesagt hat, zu erhalten. Das ist natürlich eigentlich eine fingierte Mündlichkeit, weil diese Märchen sind oft über Briefe zu ihnen gekommen und sind natürlich schriftliche Texte in ihren Sammlungen selbst gewesen. Aber er wollte diesen Gestus der Mündlichkeit erhalten und dadurch hat er diese Sprache sehr schlicht gemacht. Und dieses Schlichte der Märchen führt tatsächlich dazu, dass Dinge sehr hart aneinander geschnitten werden und dieses fast kollagierende Verfahren ist etwas, was ich als sehr modern empfinde. Und in der Zeit, in der ich mich intensiv mit diesen Märchen beschäftigt habe, ist Europa in das hineingeraten, was wir heute negativ als Flüchtlingskrise formulieren. Also die Berichte über das Massengrab Mittelmeer wurden immer häufiger. Und ich habe gemerkt, ich habe als Autorin keine wirkliche Wahl mehr, genau wie ich auch als deutscher Mensch keine Wahl mehr. Auch wenn ich nichts mache, ist das auch eine Positionierung. Ich muss mich auf irgendeine Art und Weise verhalten. Und da haben mir die Märchen oft geholfen, eine Sprache zu finden in der Zeit, in der ich eigentlich auch sprachlos war oder bin.
Also eine Sprache, die auch die Härte und die Wirklichkeit abbilden kann in ihrer Härte. Denn die Grimmschen Märchen schaffen das Böse, ja ganz heute würden wir modern sagen, authentisch einzufangen in dieser Sprache auch. Und das kann man vielleicht dann, habe ich das richtig verstanden, auch auf die böse Wirklichkeit, auf die Wirklichkeit, ohne sie zu mystifizieren, heute auch übertragen.
Es ist auf jeden Fall eine Schlichtheit in diesen Märchen, die hilft, die Dinge darzustellen in all ihrer Künstlichkeit auch und nicht nur in ihrer Authentizität, weil es natürlich auch künstliche Texte sind. Und auf jeden Fall sind da Motive drin, die viele von uns kennen, auch wenn viele von uns jetzt nicht genau wissen, was genau in dem Märchen Fitschers Vogel passiert. Aber wir haben eine Ahnung, wenn mit diesen Motiven gearbeitet wird, wovon die Rede ist. Und das hat mich daran begeistert. Auch die Bildwelt, ja.
Ja, und die archetypischen Ängste, die natürlich immer wieder auftauchen. Ein anderes Gedicht, Sie sprachen es gerade daran, dass Sie gerade, während Sie an dem Buch arbeiteten, die Lage sich in Europa verschärfte. Ein anderes Gedicht heißt Idomeni. Idomeni ist das Flüchtlingslager an der griechischen Grenze. Da wird das auch ganz konkret. Während wir ruhen, treibt jemand direkt auf uns zu, schreiben Sie in einem Gedicht. Da geht es auch um Verantwortung, oder?
Ja, da geht es in jedem Fall um Verantwortung. Und da nehme ich auch wahr, dass meine Generation, die, als wir angefangen haben, alle erstmal weitestgehend unpolitisch geschrieben hat, auch wenn wir uns vielleicht außerhalb der Literatur engagiert haben, dass da eine Repolitisierung in der Literaturszene auf jeden Fall stattfindet. Aber ich nehme das auch in der nicht schreibenden Generation, weil die eben nicht Bücher schreibt oder was macht, dass wir alle wissen, es gibt eine Verantwortung und wir wissen aber noch nicht so genau, wie wir dieser Verantwortung gerecht werden können.
Also das ist was anderes als jetzt zum Beispiel, ich nehme einen krassen Vergleich, die Agitprop-Gedichte, die ganz direkte politische Anweisungen enthielten, so aus den 60er Jahren, frühen 70er Jahren. Ihre Gedichte stehen eher vor einem politischen Hintergrund, ohne jetzt Handlungsanweisungen zu sein, sondern vielleicht auch ja, mit den großen Fragen, die Sie weiter auch in diese Richtung formulieren.
Das freut mich, dass Sie genau diese Agitprop-Gedichte ansprechen, weil das diese Gedichte der 60er, 70er und frühen 80er Jahre, das sind genau die Gedichte, wegen denen wir nicht politisch schreiben wollten, als wir angefangen haben. Wir wollten nicht die Dichter sein, die immer alles besser wissen und die so schlau sind und irgendwie ihr Publikum damit auch klein halten, ja, sondern es war von Anfang an klar, wir kommen aus den Reihen des Publikums selbst. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe keine Handlungsanweisung. Ich spreche aus einer Ratlosigkeit heraus, die Fragen stellt und noch keine Antworten hat, aber das finde ich produktiver, als Antworten zu geben.
Also auch die politische Verantwortung, die wir haben, durchaus formuliert, aber nicht so arrogant von oben herab mit konkreten Handlungsanweisungen. Ihre Gedichte sind aber auch sehr vielschichtig. Also Idomeni, das ist ein Gedicht. Ein anderes, was mich besonders fasziniert hat, unsere Studios befinden sich direkt vor dem Kölner Dom, wo die Sterndeuter, die heiligen drei Könige, beerdigt sind. Und deswegen muss ich jetzt unbedingt über das Gedicht sprechen, in dem Astronomen und Astrophysiker vergeblich auf einen Stern warten. Was ist das für ein Gedicht?
Das ist ein autobiografisches Gedicht. Das hat seinen Ursprung in einer Reise, die ich 2012 nach Neuseeland machen durfte. Ich war eingeladen, gemeinsam mit zwei anderen deutschen Autoren, Uwe Kolbe und Brigitte Oleschinski, nach Neuseeland zu reisen, um den Durchzug der Venus vor der Sonne zu beobachten, gemeinsam mit drei neuseeländischen Autoren. Wir haben das Ganze im Rahmen eines astrophysischen Kongresses gemacht. Und das ist sehr interessant in Neuseeland, weil der Venustransit viele Ebenen hat. Der hat zum einen natürlich diese astrophysische Dimension, wo auch klar ist, der nächste Venustransit passiert erst im Jahre 2117. Wir werden den also alle nicht mehr erleben. Und auf der anderen Seite wurde Neuseeland von der westlichen Kultur anlässlich eines Venustransits entdeckt. Und deswegen ist jeder Venustransit alle paar hundert Jahre wird mit riesigen Festivitäten begangen. Und da habe ich den eben so eine unglaubliche Festivität mitbekommen, wo dann die Nationalhymne genau in dem Moment angestimmt wurde, als zufällig der Himmel aufriss und so weiter. Und dann wurden die Teleskope auf die Sonne gerichtet und man konnte schon so einen kleinen Punkt sehen, aber es war nicht so klar, denken wir uns gerade diesen Punkt aus oder wie rum stehen eigentlich die Teleskope. Also die Bedeutung hat sich so drüber gelagert, dass eigentlich das alles schon wieder fiktiv gewesen ist. Und das war der komplette Wahnsinn, ja.
Und die tätowierten Freunde der Sterne lachen sich am Ende krank, weil im Grunde die Astronomen und Astrophysiker, die sehen nichts, die können da nichts erkennen, oder? Das passiert nicht, was passieren soll.
Ja, ich will gar nicht da die nationale Bedeutung dieses Ereignisses in Neuseeland in Frage stellen, aber es ist absolut klar, wir hatten alle diese Brillen, die man ja auch immer bei Sonnenfinsternissen hat, aber niemand konnte etwas sehen, aber alle waren begeistert und dann brach so ein hysterisches Lachen beim einen oder anderen aus und mir schien es so, als ob das tatsächlich eher die Maori-Leute waren, die das so ein bisschen erheiternd fanden, weil die auch eine andere Mentalität mitbringen. Natürlich blieb mir das auch deswegen im Kopf, weil es eben auch die Frage nach der Bedeutung von nationalen Ereignissen gestellt hat. Also welche Identität habe nicht nur ich, sondern welche Identität baut sich meine Kultur?
Das ist eine Lesart. Man könnte es vielleicht auch so lesen, dass die Maori und andere sich krank lachen, weil sie darüber nachdenken, ihr mit euren Teleskopen werden die Sterne, die wir meinen und vielleicht im Herzen tragen, niemals erkennen können.
Das würde ich auch mit unterschreiben.
Die Naturwissenschaften und das Vokabular der Naturwissenschaften, das taucht immer wieder in Ihren Gedichten auf. Jetzt betrachten Sie diese Welt nicht aber als geschlossene Welt der Naturwissenschaften mit diesem naturwissenschaftlichen Vokabular, sondern Sie benutzen das eher, so habe ich das empfunden, als Material, um damit wie mit bunten Bällen zu spielen. Hat das Spaß gemacht?
Großen Spaß. Es gibt ein Gedicht, in dem mathematische Formeln vorkommen, also Peano-Kurven beispielsweise. Es kommt tatsächlich immer wieder vor und das macht zum einen unheimlich Spaß, weil da sehr viel Sprachmaterial enthalten ist, aber zum anderen ist es auch tatsächlich so, dass sich Naturwissenschaft als auch höhere Mathematik als mathematisch unbegabter Laie, der nicht mal das große Einmaleins wirklich beherrscht, bewundere. Und ab einem bestimmten Punkt, das merkt man immer bei Autoren wie Lars Gustafsson, kippt natürlich immer Mathematik in Philosophie und Religion. Und dieser Zwischenbereich ist für mich vollkommen mit Bewunderung belegt. Ja.
Jetzt muss ich doch noch eine Domradio-Frage stellen. Sie sind Pfarrerstochter, aber das Wort Gott, das taucht in Ihren Gedichten kaum auf. O Herr im Anfang, gleich ja als O Herr. Aber Gott, ist dieses Wort vielleicht zu schwer, zu banal? Ist vielleicht die Gefahr beim Benutzen des Wortes Gott zu groß, missverstanden zu werden?
Ja, wahrscheinlich das Letztere, denn es ist wahrscheinlich auch unter denen, die sich im weitesten Sinne im christlichen Kontext bewegen, eigentlich schon mit lauter Missverständnissen gesegnet. Und damit meine ich jetzt nicht fundamentalistisches Gerede oder so, sondern Gott ist für mich etwas, was nicht greifbar ist, was durch seine Abwesenheit lebt. Da bin ich natürlich auch ganz in der Tradition meiner christlichen Prägung, wenn ich merke, dass Gott natürlich keine Namen haben kann, einfach weil es wirklich sehr schwer ist, das auszudrücken. Und in der Dichtung ist das eine große Herausforderung. Es gibt Autoren, die sich dem auf eine Art und Weise annähern, die ich sehr interessant finde. Aber mir selbst ging es auch in diesem Buch um Fragen, die oft religiös sind, aber man kann religiös denken, ohne die ganze Zeit auch an Gott zu denken und ohne die ganze Zeit Gott formulieren zu müssen. Genauso wie ich immer behaupte, und das glaubt mir immer keiner, dass man religiös, auch christlich leben kann, ohne die ganze Zeit immer an Gott glauben zu müssen. Aber nach Gott fragen ist auch schon eine Art und Weise, die der Dichtung näher kommt und die auch meiner Art und Weise zu leben wahrscheinlich näher kommt.
Ich habe Ihre Gedichte durchaus so gelesen, als dass ich Gott immer wieder gefunden habe, nämlich in den Leerstellen zwischen den Zeilen. Da kann man ihn entdecken. Der Himmel ist zum Beispiel in Ihren Gedichten immer wieder präsent. Also schon die großen Worte, ohne die geht es nicht. Auch tauchen, und das fand ich interessant, aller Seelen auf oder ein Muttergottesgläschen. Hier wildern Sie dann doch in der katholischen Ikonografie. Wie kommt es denn dazu?
Das hat mit den Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm zu tun. Der Text Mutter Gottes Gläschen ist eigentlich eine Sage. Also diese Kinder- und Hausmärchensammlung umfasst auch Sagen. Genau, das ist eigentlich eine Sage, in der erklärt wird, wie es zum Namen Mutter Gottes Gläschen für die Wegwarte gekommen ist. Und damit habe ich gearbeitet, zum Beispiel.
Mögen Sie uns zum Abschied noch ein Gedicht vorlesen, das mir auch ganz besonders aus dem Herzen gesprochen hat und fast wie ein Ohrwurm dann aufgetaucht ist in meinem Ohr und in meinem Kopf geblieben ist?
Ja, dazu will ich kurz was sagen. Das Gedicht habe ich geschrieben, nachdem ich mich oft und intensiv mit einer Freundin, die Bestatterin ist, unterhalten habe. Und die hat mir irgendwann eine SMS geschrieben, in der drin stand, was sie wirklich hart, aber gleichzeitig beglückend, aber auch gleichzeitig ganz heftig findet, ist zu sehen, an welchen Dingen die Leute hingen, die sie beerdigt. Auskultationsbefund eines störrischen Herzens. Mein lieber Scholli, das Ding pocht und pocht, das stottert und bockt, holpert und stockt, das störrische Herz steht einfach nicht still. Es hat sich im Uhrenkasten versteckt. Mein siebendes Geißlein, heulendes Ding, im schlechten Versteck meines eigenen Körpers. Mein Herz ist ein Intarsienschrein. Darin eine Scherbe, eine Spule, ein Schmuckstein, Sprungfeder, Bombe, ein blauer Schlumpf. Hand aufs Herz, hörst du's nicht dumpf ticken? Echt nicht? Dann nimm einen fest zusammengerollten Bogen Papier.
Vielen Dank, Ulrike Almuth-Sandig. Ich bin ein Feld voller Raps, verstecke die Rehe und leuchte wie 13 Ölgemälde übereinander gelegt. So heißt das Buch mit 9 Gedichten von Ulrike Almuth-Sandig. Gedichte, die uns ins Staunen versetzen, weil es der Autorin, so habe ich es empfunden, hier gelingt, die Welt aus ungeahnten möglichen Blickwinkeln zu sehen, weil sie für uns die Welt in den Gedichten neu, überraschend und erhellend zusammensetzt. Das Buch ist im Verlag Schöffling & Co. erschienen. Es hat 90 Seiten und kostet 22 Euro. Dankeschön.
Dankeschön.